Grundfragen des Anthropozän, Nummer 13, Schönheit. Wir kommen heute zum letzten Teil der Grundfragen des Anthropozäns und sie werden uns erläutern, wie Schönheit und die Fähigkeit zur Wahrnehmung zusammenhängen.
Was vielleicht zunächst mal ja überraschend scheint, denn jetzt über Schönheit zu sprechen, ist ja noch merkwürdiger als beim letzten Mal über Wahrheit. Schönheit ist so etwas, was wir vielleicht verbinden als ein angenehmes Ding für ruhige Mußestunden oder so etwas. Jedenfalls nichts, was im Raum der Wissenschaft oder der Wirtschaft oder des Handelns einen naturgemäßen Platz zu haben scheint. Warum sollte beispielsweise eine Ökonomie am Maßstab der Schönheit ausgerichtet sein? Mit Schönheit kann man ja auch nicht rechnen. Und insofern ist das Thema sicherlich erläuterungsbedürftig. Und ich möchte das so machen, dass ich einfach erstmal darauf hinweise, dass man zu anderen Zeiten auch ganz anders geurteilt hat. Friedrich Schiller zum Beispiel hat angesichts der Französischen Revolution, besonders in ihrer Entartungsfassung, um ein Verständnis von Humanität gerungen. Und dabei hat er als eine gleichsam politische Einsicht etwas formuliert, nämlich, dass der Weg zur Freiheit nur durch die Schönheit geht. Und das war wirklich als eine Art produktives Kontrastprogramm auch zur damaligen Situation gemeint und als eine Idee, bei der man sagt, also ohne Schönheit keine Freiheit, das meint auch ohne Schönheit keine Menschenrechte, keinen modernen Staat. Er hat wirklich versucht, der Friedrich Schiller, die Schönheit zur Grundlage zu machen von all dem, von dem wir hier als Gesellschaft leben.
Das klingt zunächst mal seltsam. Können Sie uns das verdeutlichen?
Ja, natürlich. Das klingt seltsam, vielleicht sogar irgendwie absurd. Aber wir waren schon an einer bestimmten Stelle bei Wissenschaft und Erkenntnis. Da brauchen wir Notwendigkeit, sonst haben wir keine Wahrheit. Also wenn das nicht wirklich verpflichtend ist, dann ist es nicht so. Daraus folgt umgekehrt aber erstmal, aus Wissenschaft lässt sich Freiheit auch nicht begründen. Und das ist vielleicht jetzt schon mal eine gewisse Einsicht. Also davon, dass wir Wissenschaft pflegen, haben wir noch nichts gepflegt, was im Kern uns wirklich freiheitsfähig macht. Handeln, wenn wir denn handeln, aus einem Grund oder auf ein Ziel hin, da ist die Frage, an der waren wir auch schon, inwieweit ist das denn ein freies Handeln und wo ist es frei? Und jetzt kann man sich aber an der Frage nochmal deutlich machen, wo die Schönheit ihren Platz hat. Wenn mein Handeln so ist, dass ich einen Grund habe und wenn dieser Grund so ist, dass er mich wie automatisch zwingt, also dass ich wie eine Billardkugel bin, die von einer anderen angestoßen wird, Dann läuft die zweite Kugel, weil sie einen Grund hat, nämlich die erste, die sie stößt, automatisch und mit Notwendigkeit in eine bestimmte Richtung. Wenn ich also von einer freien Handlung sprechen will, dann muss ich diesen Automatismus des Grundes, der mich irgendwo hintreibt, den muss ich unterbrechen. Sonst wird daraus keine Freiheit. Sonst bleibt das immer Gezogenheit, Gedrängtheit, Notwendigkeit. Wenn ich das auf Handlungen übertrage, dann bemerkt man hier jetzt eine Stärke zum Beispiel des reflexiven Bewusstseins, was wir jetzt schon immer als Schwäche hatten, dass also aus einer Einsicht keine Handlung folgt. Das ist jetzt so rum auch eine Stärke, denn genau dieses macht uns jetzt freiheitsfähig, weil es die Notwendigkeit von Wirklichkeit unterbricht. Ich kann Wirklichkeit wahrnehmen und ich kann mich immer zurückziehen. Ich muss nicht. Ich muss auf eine Einsicht überhaupt keine Handlung folgen lassen und dergleichen. Das heißt, ich trete aus dem Raum einer Wirklichkeit heraus und versetze mich gleichsam in etwas, was erstmal wie Distanz zur Wirklichkeit hat. Und diese Distanz zur Wirklichkeit, also nicht in einem Sein oder in einer Wirklichkeit zu sein, die nennt man klassisch Schein. Jetzt ist es eben nicht eine Seinswirklichkeit, sondern jetzt bin ich im Sein. Und nur wenn ich in den Schein kann, habe ich auch eine Distanz und Freiheit vom Sein und seiner Notwendigkeit. Das heißt, nur deswegen, weil der Mensch fähig ist, in Schein, in Illusion, in Distanz zu gehen, also was ja alles erstmal nicht so gut klingt, aber nur aus dieser Fähigkeit heraus des Scheins ist er auch irgendwie freiheitsfähig. Nun wissen wir, da haben wir schon drüber gesprochen, wenn ich mich bloß zurückziehe, ist es nur eine Freiheit von, noch keine Freiheit für, damit kann ich noch nichts machen. Aber immerhin ist die Kette unterbrochen. Und jetzt muss ich mich also als nächstes fragen, wie gehe ich jetzt wieder in die Welt hinein aus diesem Schein und gestalte damit etwas, aber eben so, dass ich diese Qualität dessen, wo ich war, also dieses Scheinhafte, was aber auch ganz mein ist, da wieder hineintrage. Also mich nicht einfach wieder reinstelle und dann geht es bruchlos wie die Billardkugeln weiter. Also ich muss eine Wirklichkeitsform finden, in die ich wieder eintrete, die nicht einfach dasselbe ist, wie wenn nach wie vor Billardkugeln ablaufen. Also Billardkugel läuft ab und dann ziehe ich mich daraus zurück und gucke mir das an, dann gehe ich wieder rein und dann läuft sie wieder ab. Dann hätte das Scheinsein keine Folge auf das Seinsein. Ich muss also jetzt diesen Übergang hinkriegen. Ich brauche also eine Wirklichkeitsform, die eine Wirklichkeitsform ist, aber Elemente des Scheins verbindlich da hineinträgt. Das war jetzt eine etwas komplizierte Erklärung, aber wir kennen eine sehr einfache Form von Wirklichkeit, die das hat. Und das ist das Spielen. In dem Moment, wo ich spiele, weiß ich, ich bin jetzt auf eine Weise in der Wirklichkeit und auf eine Weise nicht. Also wenn wir Mensch ärger dich nicht zusammenspielen, dann tun wir das. Und da liegt ein Brett und diese Hütchen und die Würfel. Und das ist jetzt alles Realität. Aber das, was passiert, ist ja eben doch bloß ein Spiel und ein Schein. Das heißt, in dem Spielen haben wir eine ganz merkwürdige Mischung eigentlich von Schein und Sein. Die ist vollständig anders als die Wirklichkeitsform, die wir sonst haben. Sie ist weder nicht real, noch ist sie einfach real wie Billardkugeln. Und ein Spiel hat Regeln. Und ein Spiel bietet aber zugleich den Raum von Kreativität. Also Spielen erfüllt eigentlich ziemlich viele Bedingungen, die wir für positive Freiheitsfähigkeit brauchen. Und deswegen ist diese Frage nach der Schönheit eben eine, wo jetzt so jemand wie Schiller sagt, ja, wir müssen raus in den Raum des Scheins und jetzt muss dieser Schein ein schöner Schein werden. Und schöner Schein für Schiller ist der Ort, wo ich kreativ spielend tätig werden kann.
Habe ich jetzt richtig verstanden, dass diese Bewegung, die ich sozusagen erbringen muss, dass wir die Reflexion nennen oder die Fähigkeit zur Reflexion nennen?
Genau, die Reflexion ist wirklich ein erster positiver Schritt an der Stelle. Das zeichnet den Menschen eben auch einfach erstmal aus, dass er diesen Bruch vollziehen kann und wie rausgehen kann aus dem Gebundensein an die gegebene Wirklichkeit. Ja, also damit ich nicht einfach eine Billardkugel in dem ganzen Spiel bin, braucht es diese Sorte der Reflexion. Reflexion hilft mir immer, eine Wirklichkeit zu verstehen, aufmerksam zu werden und vor allen Dingen dann auch auf mich in dieser Wirklichkeit schauen zu können und jetzt den Abstand zu gewinnen. Aber eben auch, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach, bloßes Reflektieren, das macht mich noch nicht anders. Sondern jetzt kommt es noch was drauf was an. Ja, also wir haben sehr, sehr viele sehr, sehr reflektierte Menschen, die genau wissen, dass sie diesen oder jenen Fehler haben oder dies und das tun sollten und sie tun es dann trotzdem nicht. Wir hatten diesen Fall an der Klimakrise ja auch schon besprochen. Es braucht also jetzt etwas mehr, nämlich aus der Reflexion wieder in einen anderen Modus von Wirklichkeitsgestaltung zu gehen. Und das ist jetzt die starke Seite von Schillers Spielbegriff. Es gibt ein wunderbares Wort, was ja auch viel zitiert wird von Schiller, der da sagt, der Mensch sei nur dort ganz Mensch, wo er spielt. Das ist jetzt aber nicht die Aufforderung zum Mensch ärgere dich nicht spielen. Denn Schiller fügt sofort hinzu und dieses Spielen gilt vor dem höchsten Ernste des Schicksals. Also er kann sofort die Wirklichkeitsdimension mitdenken. Spielen ist für Schiller die Form, wie man verbindlich verantwortlich in die Welt tritt. Also die Methode gleichsam, in Anführungsstrichen gesagt, dessen, was heißt, denken, was wir handeln, zu verantworten haben. Die wäre für Schiller das Spiel, und zwar das schöne Spiel. Und dazu gehört dann eben jetzt genau auch diese Beobachtung, nicht nur, es ist der Übergang wieder von Schein in Sein, sondern jetzt ist es ja auch der Übergang des freien Menschen, der als freier Mensch in die Wirklichkeit tritt. Solange wie ich bloß eine Billardkugel bin, bin ich nicht frei. Solange wie ich mich bloß zurückziehe, bin ich zwar frei von Wirklichkeit, aber nicht frei in der Wirklichkeit. Und jetzt passiert es, wenn der spielende Mensch in die Wirklichkeit tritt, dass zum ersten Mal der freie Mensch in der Wirklichkeit sichtbar wird. Jetzt erscheint die Freiheit in der Wirklichkeit. Und das ist wie eine Art Definition für Schiller. Schönheit ist Freiheit in der Erscheinung. Also da, wo die Schönheit in der Wirklichkeit jetzt sichtbar wird eines Menschen, da tritt eben auch die Freiheit des Menschen in die Erscheinung. Und jetzt kriegt man langsam den politischen Bogen an der Stelle auch. Also da, wo nicht wirklich eine Schönheit in der Wirklichkeit ist, da ist auch keine Freiheit und da ist auch kein souveränes Ich, da ist kein Mensch im vollen Sinne. Und da wird man eben auch politisch nicht gestalten können, wenn das nicht der Fall ist, mindestens vor den Ideen einer französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und diese Freiheit, die tritt für Schiller als diese Sorte Schönheit in die Wirklichkeit hinein. Das heißt, überall da, wo Freiheit real erfahren und erlebt wird, da ist Schönheit. Das ist vielleicht eine eigentümliche Definition jetzt von Schönheit, die einfach nicht heißt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters oder schön ist, was gefällt oder was man sonst irgendwie so noch damit verbindet. Jetzt bemerken wir dann eben auch, was Sie ja eingangs angesprochen haben als zweites, wie eng Schönheit und Wahrnehmung miteinander verbunden sind. Ich muss jetzt lernen, in der Wirklichkeit zu beobachten, ob es eine freie und das heißt schöne Handlung ist, die ich sehe oder nicht. Wir sehen unendlich viele Menschen handeln in der Welt. Und haben wir diesen Blick zu entscheiden und beurteilen zu können, handelt jetzt dieser Mensch eigentlich frei oder handelt er nicht frei? Ist er getrieben, ist er nicht getrieben? Wie steht dessen Handlung jetzt eigentlich da drin? Ist es wirklich seine freie Handlung an der Stelle oder nicht? Also, was es jetzt aus Schillers Sinne braucht, ist eine Schulung der Wahrnehmung für Schönheit. Wenn ich erleben kann, dass der andere Mensch schön ist in dem, was er tut, dann beobachte ich ihn als freien und guten und wahren Menschen. Das ist eine Aufgabe. Und daraus kann man eben einfach jetzt bemerken, dass das eine ganz eigentümliche Geschichte ist mit dieser Wahrnehmung. Also wie soll ich denn jetzt bitte anfangen zu lernen, Freiheit und Schönheit zu beobachten? Und dazu gehört einfach grundsätzlich auch eine Wahrnehmungsfähigkeit. Ich muss diesen Menschen mir gegenüber relativ genau sehen, einschätzen können und sehen können. Wie bewegt er sich? Wie tut er etwas? Das Wie macht jetzt die Musik, nicht so sehr das Was. Ich kann von außen zu einer Handlung gezwungen werden oder ich kann sie von innen frei tun. Das wird sich dadurch unterscheiden, dass sichtbar wird, wie souverän und selbstständig und frei ich das tue, was ich tue. Und das muss ich lernen, bei einem Gegenüber zu sehen. Und was ich daran sehen kann auf eine andere Weise, das ist dann die Rückseite, die dazu kommt, wenn ich Freiheit sehen lerne in der Schönheit, dann sehe ich eben auch die Kreativität. Ja, hier ist jetzt eine selbstständige Handlung, die frei in die Erscheinung geht. Das heißt, ein Kriterium der Wahrnehmung ist immer auch, kann ich hier beobachten, dass hier eigene individuelle Kreativität ist. Schönheit sehen zu lernen, heißt also auch Kreativität sehen zu lernen. Und jetzt müssten wir eigentlich noch darüber sprechen, wie man das macht und vielleicht erstmal nur diesen Hinweis noch, der Übergang zwischen der Scheinwelt und der Wirklichkeit in einer kreativen Handlung als künstlerischer, der ist jetzt natürlich enorm damit verbunden, dass Fantasie und Denken sich miteinander verbinden. Ja, so dass die Scheinwelt der Fantasie so in eine wirkliche moralische Welt hineingeht in der Handlung, dass hier Verantwortung, Schönheit und Freiheit entsteht.
Damit wir Schönheit erkennen, müssen wir also unsere Wahrnehmungsfähigkeit schulen. Können Sie uns, bevor wir uns für heute verabschieden, einen Tipp geben, wie wir das am besten tun?
Vielleicht einen ganz einfachen, der möglicherweise gar nicht so überzeugend erstmal ist, aber ich glaube, dass es erstmal grundsätzlich darauf ankommt, Wahrnehmungsfähigkeit zu üben. Goethe, Schillers Freund, der wusste zum Beispiel, wenn er sein Haus verließ, ob er einen Regenschirm mitnehmen muss oder nicht. Und das wusste er auch sehr genau. Der konnte einfach anhand der Wolkenbildung sehen, gibt es in den nächsten Stunden, 4, 5, 6 Stunden Regen oder gibt es keinen Regen. Und der war sich sicher. Und einfach nur deswegen, weil er jeden Morgen oder jeden Tag genau immer geguckt hat, wie sehen die Wolken aus und dann 5 Stunden später das reflektiert hat, zu sehen, hat das jetzt Regen gegeben oder nicht. Was man dazu braucht, ist ein bisschen Sitzfleisch. Man muss das üben. Und man muss lernen zu beobachten, genau, Wolkenbildung, Wolkenformation, Tendenz von Wolkenbildung, auflösend, zusammenziehend. Und man muss das beurteilen können, was ist jetzt wichtig an dieser Wolkenformation und dergleichen. Und dann muss man in aller Ruhe abwarten können, was in den nächsten 5, 6 Stunden passiert und es dann auch einfach auswerten können. Und wenn Sie solche ganz einfachen Dinge tun, und Sie wirklich tun und dranbleiben, dann werden Sie bald bemerken, dass Ihr Wahrnehmungsvermögen nicht nur für Wolkenformen dabei zunimmt und besser wird.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht auf die Wetter-App schauen, sondern in den Himmel. Vielen Dank.